Und jetzt möchte ich gerne mit euch Vortrag Nummer 2 angehen und da weitermachen, wo wir heute Morgen aufgehört haben, was es alles vor der Hochzeitsnacht zu lernen gilt, Teil 2. Ich springe nochmal zurück. Heute Morgen war mir wichtig, am Beispiel von dem Billigregal deutlich zu machen, dass die Reihenfolge wichtig ist, wenn ich am Ende nicht eine wackelige Ehe haben möchte. Dass Gottes Idee von Ehe etwas zu tun hat mit Tiefgang, mit Leidenschaft, mit Sinnlichkeit, mit Vertrauen, mit Zweisamkeit und das Ganze tatsächlich ein Leben lang. Ich glaube, wir brauchen diese große Vision davon, was es heißt, ein Leben lang glücklich zu sein, um ganz am Anfang schon zu sagen, ich möchte es richtig anfangen. Dann war mir wichtig, wir müssen die richtigen Lebensentscheidungen treffen, damit unser Leben nicht abstürzt. Am Beispiel von dieser einen, die da halt abstürzt. Okay. Und da will ich aufsetzen und mit euch nachdenken über, was lernen wir eigentlich, bevor wir Ja sagen vor dem Standesamt. Und ich finde es ganz schön, dieses Thema. Ich habe 2 Teenie-Töchter, inzwischen sind sie schon in den Twens, oder die eine ist schon Twen und die andere gerade noch Teenie. Und ich weiß nicht, wer von euch Teenie-Mädchen mal beobachtet hat. Da gibt es so eine Phase mit 13, will ich mal sagen. Das ist die Phase, wo Teenie-Töchter und ihre Väter in eine latente Krise rutschen. Es ist wirklich nicht einfach, da als Vater irgendwie noch den Kontakt zu suchen. Also das, klar, die schließen sich dann in ihrem Zimmer ein und machen dies und das. Und ich dachte, wie halte ich den Kontakt? Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, ich halte den Kontakt eben, dass ich dann ins Kino gehe mit meinen Töchtern. Das heißt, ich habe über einen Zeitraum von 2-3 Jahren mir wirklich jede Teenie-Schnulze gegeben, die neu rauskam. Jetzt haben meine 2 Mädchen noch den Tick, es im Original zu schauen. Das heißt, wirklich auf Englisch da sitzt du dann da und du weißt, das fängt an und du weißt, wie der Film ausgeht. Du weißt einfach alles. Ja? Du siehst ihn vor dir und ohne Abschweiß, es geht genauso. Ja, das ist ein bisschen Schwierigkeiten. So, und am Ende kriegen sie sich dann. Und obwohl du das weißt und obwohl ich echt nicht auf solche Filme stehe, am Ende ist man doch irgendwie glücklich. Ja, man sieht die 2, ja, das bricht dann beim Happy End ab, bevor wirklich die Ehe anfängt, weil da wäre es ja auch wieder schwieriger. Die haben sich dann, ja, und sie laufen in den Sonnenuntergang, ja, und du denkst dir, ja, ist irgendwie schön. Irgendwie genau so stellt man sich's vor. Da wird in uns etwas angesprochen, wo wir sagen, stimmt, genau so muss es sein. Und ich glaube, solche Filme berühren uns so sehr, weil wir uns so ein Happy End wünschen und weil wir genau wissen, dass die Realität anders aussieht. Weil jeder von euch genug Ehepaare kennt, die nach 10 oder 15 Jahren vielleicht nur noch gleichgültig nebeneinander herleben, wo man sich die Frage stellt, ist da noch was? Ja, wo so dieses romantische Element auf der Strecke geblieben ist oder zumindest gut versteckt, wo man zusammenbleibt, vielleicht wegen der Kinder oder weil man zusammen ein Haus gebaut hat oder weil man schlichtweg zu feige ist, einen Neuanfang zu wagen. Und wir kennen solche Beispiele. Und ich stehe hier vorne als jemand, der beide Seiten kennt, der weiß, wie es ist, wenn eine Ehe misslingt. Wir hatten unsere schweren Tage miteinander und ich hätte mir gewünscht, ich habe ein bisschen geheult, als ich das Hohelied studiert habe, weil ich habe die Frage mir selber gestellt. Warum hat mir als junger Christ niemand gesagt, wie Ehe funktioniert? Hier ist ein ganzes Buch in der Bibel mit guten Tipps. Und ihr habt eine einmalige Chance, es von Anfang an richtig zu machen. Ihr seid eine Generation, die an dieser Stelle absolut gesegnet ist. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das richtig macht. Und ich möchte mit euch nachdenken über diese Punkte, die es gilt, vor der Hochzeitsnacht zu lernen. Und wenn ihr euch da unten das ganze Ding gebt, dann seht ihr auch darüber hinaus, was man in der Ehe noch alles richtig machen kann. Und ich möchte euch Mut machen. Mut machen, selbst wenn es ein Stück weit schon schief gegangen ist. Wenn du sagst, Mann, ja, danke, dass du mir sagst, aber ich habe die Liebe schon aufgeweckt und irgendwie, wir haben da schon Fehler gemacht. Selbst dann möchte ich dir Mut machen, zurückzugehen und zu sagen, ich mache es ab heute richtig. Eigentlich wünsche ich mir, dass jeder heute nach Hause geht oder vorher noch die Entscheidung trifft und sagt, den Punkt, den mache ich auf alle Fälle jetzt richtig. Da will ich nicht nochmal was falsch machen. So, was gilt es alles vor der vor der Hochzeitsnacht zu lernen. Ich steige jetzt in dieses Buch ein und nehme dieses Kapitel, was ich euch ins Internet gestellt habe, was ihr euch runterladen könnt. Hört einfach mal ein bisschen zu. Und wenn ihr dann mehr dazu haben wollt, dann ladet ihr euch das runter, lest es nochmal und denkt es für euch durch. 5 Lektionen für die Freundschaftszeit werde ich euch vorstellen. Und ich werde das machen anhand des Textes Hohelied 2,8 bis dann, ich glaube, 2 Vers 16 oder 17. Da hören wir dann auf. Das reicht auch. Dann habt ihr genug gehört. Hohelied, grob eingeteilt in alle Phasen einer Ehe. Vor der Ehe, dann kommt Hochzeit. Dann ist ganz witzig, im Mittelpunkt des Hohelieds steht auf der einen Seite die Hochzeit und das nächste Kapitel ist Streit. Das ist total irre, ja? Also, ja? Feiern, streiten. Und du liest das und denkst, ja, das ist Ehe. Ja? Gute und böse Tage, sagt man ja auch immer so, wenn man dann so dein Eheversprechen abgeht. Und dann gibt es noch hinten einen Block dran, die reife Ehe, was das ausmacht. Aber am Anfang ist tatsächlich ein Block, da sind die beiden noch gar nicht miteinander verheiratet, da sind sie verliebt, nennen einander auch Geliebter, Schöne, Freundin, aber noch nicht verheiratet. Und wir springen rein in eine Szene, die sich im Frühjahr abspielt. Sie, Sulamit, ist im Haus, in dem Fall ihrer Mutter. Von ihrem Paps liest man nichts. Wir nennen das heute dysfunktionale Familie. Du musst nicht aus einer funktionierenden Familie mit guten Vorbildern kommen, um eine glückliche Ehe zu führen, okay? Sulamit tut das nicht. Und sie findet trotzdem dahin, eine total glückliche Ehe mit Salomo zu führen. Also du kannst, selbst wenn deine Eltern es verbockt haben und du sagst, da war nicht viel, du kannst es richtig machen. Das ist die gute Nachricht aus dem Hohelied. Du kannst von mir aus erste Generation glückliche, leidenschaftliche, sinnliche, romantische Ehe sein. Es ist doch was, oder? Du musst es nur richtig machen. Also, die Zeit davor, und ich gehe einfach mal so durch den Text und versuche euch ein bisschen mitzunehmen. 2 Vers 8. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Ihr merkt schon, ja, die Sprache ist schön, ja. Sie sieht, wir werden gleich sehen, sie sitzt im Haus, sie schaut raus und da sieht sie ihn so, ja, so über die Berge hüpfen. Und sie beschreibt das so, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie ihn unglaublich gerne anschaut, dass sie sich wirklich freut, ihn zu sehen. Salomo wird hier dargestellt als ein schnelles Tier. Ja, wir Männer wollen ja dynamisch sein. Ja? Heute würde man vielleicht einen Basketballspieler nehmen, der würde das vielleicht besser zum Ausdruck bringen. Ja, so mit Gazellen und Hirschen, das ist irgendwie nicht so unser Ding. Ja? Vers 9, mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Findet bessere Bilder, ihr Frauen, wenn ihr uns Liebesbriefe schreibt. Aber wir verstehen natürlich, worum es geht. Hier ist ein Mann, der springt förmlich in Richtung auf seine Freundin, der ist zu sportlichen Höchstleistungen bereit. Wenn du verliebt bist als Mann, du machst alles. Ich weiß heute noch, wo ich durch Hagelschauer mit dem Fahrrad durch Eisregen gefahren bin. Ich kam halb tot nach den 2 Kilometern Fahrt bei meiner Freundin an. Völlig normal, ja. Gar kein Problem, ja. Hättest du mir gesagt, du, das Wetter ist schlecht draußen, lass es sein. Nie, ja, ich wäre gefahren. Das ist einfach, du bist verliebt. Das wird hier dargestellt. Und sie ist begeistert davon, wenn sie ihn so sieht, wenn sie erlebt, was er einfach alles investiert in sie. Und dann, siehe, da steht er vor unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Er steht draußen, sie ist drin, es ist innen drin dunkel, er hat keinen Halogenstrahler an oder so. Das heißt, er kann zwar durchs Fenster reinschauen, aber er sieht sie nicht. Aber sie schaut raus und er steht da im Sonnenlicht und er wird von ihr gesehen. Junge Liebe, geprägt logischerweise von diesem tiefen Wunsch, beieinander zu sein. Und dann fängt er an zu reden. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Salomo vor dem Haus. Zweimal wird er sie mit fast den gleichen Worten locken, rufen. Er wird sagen, hey, ich möchte mit dir gerne Zeit verbringen. Und ich finde es absolut faszinierend zu sehen, wie taktvoll Salomo hier mit seiner Freundin umgeht. Taktvoll vor allem deshalb, weil ich es im Vergleich sehe zu vielen jugendlichen Freundschaften. Da ist man gerade ein bisschen miteinander verliebt, da geht man miteinander und man verliert völlig die Distanz. Und ich erlebe Jugendliche, die vor aller Augen eng umschlungen, knutschend, allen aber auch zeigen müssen, wie verliebt sie sind. Hier ein Pärchen, die es ganz anders machen. Und Salomo ist bestimmt kein gefühlskalter Eisberg, ja? Sondern der brennt. Aber er weiß auch, dieses Feuer in ihm, wenn das in die falschen Bahnen gelenkt wird, dann wird es zu einem Flächenbrand kommen. Und deswegen stürzt er nicht in das Haus rein, schnappt sie erst einmal, wirft sich mit ihr aufs nächste Kammerlevel. Das macht er einfach nicht. Er steht draußen. Das ist überraschend, oder? Das würden wir ja fast erwarten. Aber er bleibt draußen stehen und achtet, obwohl er der König ist, er achtet tatsächlich den Willen seiner Freundin. Er dominiert sie nicht. Darf ich das nochmal sagen? Er dominiert sie nicht. Er ist definitiv wahrscheinlich von seiner Ausstrahlung und von seiner Art her die stärkere Persönlichkeit. Aber er lässt es zu, dass sich die Beziehung in genau der Geschwindigkeit entwickelt, die Sulamit möchte. Und ich weiß nicht, wie viele Teenie-Freundschaften ich gesehen habe, wo der reifere, meist der ältere männliche Part den unreiferen zu Dingen gedrängt hat, für die er noch nicht reif war. Und so unendlich viel dabei kaputt gegangen ist. Nicht nur, weil da leicht Sünde dann ins Spiel kommt, sondern weil überall da, wo wir mit Drängen zu tun haben, wo ich dem anderen etwas aufdrängen möchte, wir nicht mehr über Liebe reden. Das hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Und im glücklichsten Fall ist so ein Drängler einer, der sich nur selber nicht im Griff hat. Im schlimmsten Fall ist das jemand, der für das geistliche Leben des Partners eine echte Bedrohung darstellt. Und deswegen ein Tipp an die Jungs hier. Wenn du nicht taktvoll, zurückhaltend mit Mädchen umgehen kannst, wenn du dich nicht beherrschen kannst, vielleicht auch nur einfach deine Hand nicht beherrschen kannst, ja, wenn die sich plötzlich immer unter ihrer Bluse findet, statt auf, oder irgendwo auf, natürlich. Ja. Wenn du nicht taktvoll, zurückhaltend sein kannst, dann bist du nicht reif für eine Beziehung. Und wo du das tust, wo du merkst, ich habe da ein Problem, lass dir einen Tipp geben. Tu einfach Buße, bitte deine Freundin um Vergebung und starte heute ein neues Programm. Von mir aus das Salomo-Mann-Programm. Das andere ist ein Drängel-Memme-Programm und das hier ist Salomo-Mann. Ne? Also ich gehe taktvoll mit meiner Freundin um. Und ich weiß genau, dass das ein Kampf ist. Erzähl mir nicht, ach ja, aber ich weiß auch nicht. Ja, das ist ein Kampf. Aber es ist ein Kampf, der sich lohnt, weil da, wo wir Gehorsam säen, werden wir Glück ernten. So einfach ist es. Und Gott hat uns Männer dazu berufen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Und Verantwortung fängt da an, wo ich sehe, dass meine Frau es verdient, weil ich sie, oder meine Freundin es verdient, weil ich sie liebe, dass ich taktvoll, zurückhaltend mit ihr umgehe. Also echte Liebe beginnt da, wo ich rücksichtsvoll bin, wo ich Respekt habe vor den Grenzen meines Liebsten. Lass uns noch ein bisschen schwärmen. Vers 11. Denn siehe, also er steht draußen und er möchte sie einladen. Er möchte ja schon mit ihr spazieren gehen, ja? Also er will schon, dass sie rauskommt. Jetzt erzählt er ihr so ein bisschen, was Sache ist. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Aha, gut. Der Regen ist vorüber, auch nicht schlecht, er ist dahin. Vers 12. Die Blumen erscheinen im Land. Die Zeit des Gesangs ist gekommen und die Stimme der Turteldaube lässt sich hören in unserem Land. Finde ich spannend, weil die meisten Männer sich schwer tun, Ästhetik zu genießen. Hier ist ein Mann, der geht durchs Land und sagt, schau mal, boah, ist das schön, ja? Ein paar Blümchen. Ich weiß nicht, wann ihr Männer das letzte Mal vor einer Blume stehen geblieben seid, nicht um eine zu kaufen, weil ihr sie brauchtet für irgendwie Mutter oder Freundin, sondern einfach so, ja? Einfach, boah, schick. Also lohnt sich das zu entwickeln, hat was mit Leben zu tun, dass man sich freuen kann an der Schöpfung. Passiert aber nicht so von alleine. Salomo ist so ein Typ. Er kann sich an Schönheit freuen und er wird das immer auch benutzen für den Rest seiner Ehe, um seiner Freundin und dann späteren Frau zu sagen, wie schön sie ist. Kleiner Tipp am Rande. Wenn du eine Ehe verbessern willst, musst du dem Mann beibringen, dass er seiner Frau sagt, wie schön sie ist. Nochmal, wenn du eine Ehe verbessern willst, das gilt auch für, schon für die Freundschaftszeit, aber 100% für die Ehe, dann musst du einem Mann beibringen, seiner Frau zu sagen, wie schön sie ist. Dreimal steht im Hohelied, du sollst es nicht aufwecken, okay? 16-mal steht, dass er ihr sagt, du bist schön. Das muss eine Bedeutung haben. Wir müssen das lernen als Männer. Nicht nur zu sagen, du bist schön, sondern mit immer neuen Worten und Vergleichen. Und wenn ihr mal euch mit Hohelied beschäftigt, schaut euch nur die Vergleiche an, die sie verwenden, um einander zu beschreiben, wie schön sie sie finden. Ich glaube, setzt voraus, dass wir grundsätzlich Leute werden, die einen Blick für das Schöne entwickeln und das schaffen, an unseren Partner weiterzugeben, zu sagen, hey, du gefällst mir wirklich. Und das immer und immer und immer und gerade so die Richtung Mann, Frau, immer, ja, so lange. Frauen glauben das nie, aber das ist egal, ja. Wir sagen es ihnen trotzdem. Ja, Frauen schauen in den Spiegel und es können die schönsten Frauen sein und sagen, bin ich hässlich. Ja, und deswegen brauchen sie uns Männer, dass wir ihnen das sagen. Aber wir Männer müssen das auch lernen, das ihnen auf eine Weise zu sagen, dass es gut ankommt. Also nicht so Hirschkuh-mäßig, sondern modern. So, also er lädt sie immer noch ein und er sagt in Vers 13, der Feigenbaum reift, seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Da habt ihr das, ja? Da ist jemand, der sagt nicht, hey Babe, komm mal raus, ja? Irgendwie sowas, sondern mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, ja? Was dir auch eine, das ist Poesie, so wollen Frauen das hören. Und so geht man mit Frauen um. Das ist das, was du entweder in der Freundschaftsphase lernst, oder du lernst das wahrscheinlich nie. Das heißt, wenn der Typ nicht einen vernünftigen Liebesbrief schreiben kann, ja, wenn der so ein emotionaler Legastheniker ist, dann nimmst du ihn besser nicht, weil es kann sein, dass du nie in deinem Leben auf eine vernünftige Weise hörst, dass er dich lieb hat. Ja, also lass ihn Briefe schreiben. Schick ihm die SMS zurück. Ja? HDL, das reicht nicht. Ja? Wirklich, das darf mehr sein. Und das wird, bitteschön, das wird in der Freundschaftsphase gelernt. Da fangen wir an, einander mit Worten zu umgarnen. Auch umgekehrt. Ja, auch du darfst dir mal überlegen, was sind denn Äquivalent zu Hirsch und Gazelle? Ja, also man darf das ja einander mal mit schönen Worten. Ihr wollt ein Leben lang davon lernen, dass ihr euch mit Worten aufbaut. Im Zentrum einer glücklichen Ehe steht das Prinzip der Bewunderung. Reden wir heute nicht drüber. Aber wenn ihr es lernen wollt, dann bitte in der Freundschaftsphase, nicht dieses, huch, jetzt bin ich verheiratet. Was mache ich denn jetzt? Ja? Was könnte ich meiner Frau sagen, warum ich sie geheiratet habe? Das fällt mir auch gerade gar nichts ein. Das Problem ist nicht, dass du später so aus dem Nichts, so wundersam kommt es über dich, dass du Liebesbriefe schreibst. Das wird nicht passieren. Die meisten Frauen, die länger verheiratet sind, wenn du sie fragst, sag mal, wann hat dein Mann dir das letzte Mal Blumen mitgebracht? Wann hat er dir das letzte Mal gesagt, dass du schön bist? Wann hat er mit auf eine neue, einfallsreiche Weise zum letzten Mal zum Ausdruck gebracht, dass du seine Geliebte, seine Freundin, seine Braut bist? Stell die Frage den älteren Schwestern und seid nicht erstaunt, wenn sie lange nachdenken. Weil Männer es vergessen, wenn sie es in der Freundschaftsphase nicht lernen und begreifen, dass das im Zentrum steht. Wenn Männer von dir das Ja kriegen, schaltet ihr Verstand ab. Und sie hören, Männer sind ja so Eroberer-Typen, ja? Das ist dann so, jetzt habe ich sie, zack, nächstes Projekt. Also ein bisschen überspitzt, ich weiß, aber ich muss einfach ehrlich zugeben, so ticken wir Männer. Ja, wir jiepern auf diesen Moment zu, wo wir sie fragen, möchtest du meine Frau werden? Ja, und wenn sie sagt ja, sind wir völlig entspannt. Von daher lernt das bitte in der Freundschaftsphase bewundernd miteinander umzugehen. Und dieses, ich lade sie ein, ich will sie gewinnen und ich lerne das. Und natürlich auch umgekehrt. Bitte, ich mache jetzt manchmal ein bisschen mehr Witze über die Männer und ihre Blödheit, aber... auch ihr Frauen habt so eure Tücken, von daher lernt auch eure Sache. Helft uns auch, die Bewunderung und die Annahme zu erfahren, vor allem die nicht leistungsorientierte Annahme, die wir als Männer brauchen. Wir müssen wissen, so wie es in Hohelied 1 heißt, dass ihr unseren Namen, unseren Charakter schätzt und dass ihr uns wirklich kennt und unserer Seite stehen wollt, auch wenn wir versagen. Und das müsst ihr auch lernen, in der Freundschaftsphase uns zu sagen. Und es geht noch ein Stückchen weiter. Weil Sulamit ist nicht die Mutige. Wir merken hier einen Hirsch, der auf eine Taube trifft. Noch dazu auf eine Taube im Geklüft der Felsen. Also eher so eine Taube, die sich zurückzieht. Du stehst vor dem Felsen, ja? Und der ist da hinten drin, ja? Und er will sie rauslocken. Er sagt, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Hier ist ein Mann, der eine Frau hat, und die Taube beschreibt hier ein Stückchen Unnahbarkeit, Schüchternheit, Zurückhaltung. Sulamit ist nicht so eine Jeanne d'Arc, so Schwert raus, am Anfang eines Heeres in die Schlacht reiten. Das ist nicht ganz Sulamits Sache. Die ist ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender. Und hier ist ein Mann, der sie mitnehmen möchte in die weite Welt, ihr zeigen möchte, was er selber erlebt hat. Es gut mit ihr meint und trotzdem sie ohne Zwang herauslockt, ihre Schutzbedürftigkeit, ihre Ängstlichkeit respektiert, sie ganz bewusst auch das schwächere Gefäß mit Grenzen sein lässt. Ich finde das toll, wie Salomo weder männliche Härte einsetzt, noch königliche Autorität, um da ranzukommen, um sie zu manipulieren. Weil er will ja was ganz Tolles mit ihr, er will ja nichts Sündiges. Und trotzdem, er bleibt ganz zart. Ganz wichtiger Punkt. Das müsst ihr lernen in der Freundschaftsphase, so miteinander umzugehen. Grenzen erkennen, Grenzen respektieren, einander nicht manipulieren, nicht dominieren, rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Ihr werdet es ein Leben lang in der Ehe brauchen. Nächster Punkt, den man lernen muss. Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Ihr ahnt schon, die Weinberge stehen für die Liebe, das blüht und es gedeiht. Und jetzt nehmen wir das Bild, ein blühender Weinberg, und du hast so ein paar tölpelhafte kleine Füchse, ja, die springen da zwischendrin rum und rampeln so einen Weinstock an und die arme Blüte. Ja, und das passiert ein paar Mal und irgendwann hast du die Blüten am Boden liegen und nicht mehr am Weinstock. Und es geht etwas kaputt, eine Ernte geht kaputt. Salomo und Sulamit führen eine Beziehung, die schon da ist. Da ist Sehnsucht erwacht, Sehnsucht nach mehr, aber die Erfüllung steht noch aus und sie wissen ganz genau, in dieser Zeit, in dieser Freundschaftsphase, wo ich dabei bin, eine Beziehung aufzubauen, wo es in mir schon so brodelt, ja, ich weiß schon, der andere ist es, ich habe das schon so ein bisschen, ja, ich kann abends schon nicht mehr richtig einschlafen, weil ich immer an ihn denken muss, das kommt dann in Kapitel 3 und ich laufe dann auch manchmal ein bisschen aufgeregt hin und her und man möchte, also so dieses Hibbelige ist alles schon da und eigentlich kannst du schon gar nicht mehr abwarten, den anderen zu sehen. Und diese Phase, wo das passiert, es ist die Phase, wo wir eigentlich am meisten Hilfe brauchen. Das, was die beiden tun, ist, sie sprechen andere an und sagen, könnt ihr uns helfen? Und ich finde das deshalb, das ist ja so mitten reingestreut, dieser Vers hier. Und ich finde das ganz spannend, weil entweder finden wir einen realistischen Umgang mit Problemen in der Freundschaftsphase oder wir finden ihn vielleicht nie. Die allermeisten Ehen gehen kaputt, weil sie Probleme haben, die man hätte lösen können, als sie klein waren. Aber man holt sich keine Hilfe, sondern man probiert es selber so lange, miteinander oder gegeneinander, bis aus einem kleinen Fuchs so ein Monsterwolf wurde. Und der steht dann in der Ehe und du kannst als Seelsorger eigentlich nichts mehr machen. Hier wissen zwei in der Freundschaftsphase schon, dass es so etwas gibt. Sie wissen, und das sind zwei Prinzipien, zum einen, dass eine sinnliche Beziehung bewahrt bleiben will. Das heißt, Leidenschaft alleine ist nicht genug. Egal wie leidenschaftlich du bist, die brummen vor Leidenschaft. Du brauchst den Schutz von Dritten. Du brauchst Leute, die dir helfen. Einzelkämpferbeziehungen sind im Allgemeinen auf Scheitern hin angelegt. Wenn du sagst, ich bin der, der keine Hilfe braucht, hast du eigentlich schon so halb dein Todesurteil für deine Beziehung unterschrieben. Aber wenn du lernen würdest in der Freundschaftsphase, wir sind immer hilfsbedürftig, gerade weil wir so leidenschaftlich sind. Da steckt dahinter der Gedanke, wenn du brauchst dann keine Hilfe mehr, wenn es nichts mehr zu erhalten gibt. Also wenn deine Leidenschaft weg ist, ey, dann schaffst du es auch allein. Aber solange du Leidenschaft lebst, so lange wirst du Probleme haben. Darf ich das nochmal sagen? Solange du Leidenschaft lebst, wirst du Probleme haben. Weil Leidenschaft heißt, zwei Leute bewegen sich aufeinander zu. Und die beiden Leute sind Sünder. Und sie bringen sich selber mit und sie bringen ihre Unvollkommenheit mit. Und das erlebst du in der Freundschaftsphase schon. Und wenn du es in der Freundschaftsphase schon lernst, dass du merkst, aha, ja, ich brauche andere, ich darf auch mal ein älteres Ehepaar suchen, darf mal fragen, wie geht denn das mit denen? Ich darf auch einen Ehevorbereitungskurs machen, ich darf mal ein gutes Buch lesen. Wenn du das in der Freundschaftsphase lernst, diesen nüchternen, realistischen Umgang mit Problemen, dann wirst du ihn auch in der Ehe richtig machen. Dann wird es in der Ehe Probleme geben, kleine Probleme, die werden kommen, solange ihr eine sinnliche, tiefe Beziehung führt, solange werden kleine Füchse kommen und versuchen, sie kaputt zu machen. Und ihr werdet wissen, wie man damit umgeht. Lernt das bitte früh. Vers 16. Ein anderes Prinzip, was man lernen muss, wenn man noch nicht verheiratet ist. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Hier wird die Frage beantwortet, was ist eigentlich Liebe? Mir hat das Hohelied geholfen, weil es mir diese Frage beantwortet hat. Was ist eigentlich Liebe? Wie Liebe ist, steht 1. Korinther 13. Langmütig, gütig und so weiter. Aber was ist eigentlich Liebe? Hier steht's: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Liebe heißt, sich verlieren und sich an den anderen verschenken, beziehungsweise den anderen gewinnen. Ja? Ich verschenke mich und ich gewinne den anderen. Das ist Liebe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest. Paulus sagt ja auch, die Liebe sucht nicht das ihre. Vielleicht kommt euch dieser Gedanke hoch, ist so etwas nicht total gefährlich? Überleg mal, ich verschenke mich an den anderen. Ich nehme einen Menschen und sage, ich nehme mich und du kriegst mich geschenkt. Mein Geliebter ist mein, ich bin sein, ich schenke mich dir. Wäre es nicht besser, so auf Distanz zu bleiben? Ja, so wie man es in der Politik gab es mal im Umgang mit dem Irak, den Begriff kritischer Dialog. Ja, also man redet miteinander, aber so weit, so doch mal gut miteinander, klar. Wäre das nicht schön und dann finden wir so ein paar Sachen, die uns gemeinsam Spaß machen, aber wir nähern uns nie so weit an, dass wir uns richtig wehtun können. Viel zu viele Ehen laufen genau danach. Nur das ist nicht Liebe, das ist Schmerzvermeidung. Wenn du wirklich lieben willst, wirst du es lernen müssen, dich zu verschenken. Und wenn du eine Vergangenheit hinter dir hast, wo du emotionalen oder körperlichen Missbrauch erlebt hast, wenn warum auch immer du die Entscheidung getroffen hast, ich vertraue mich niemandem mehr an, ich werde mich niemals wieder verschenken, dann entscheidest du dich auch dafür, dass du niemals richtig lieben kannst. Und wenn das so ist, dann ist die Zeit der Freundschaft dazu da, herauszufinden, ob der zukünftige Ehepartner bereit ist, sich zu öffnen, bereit ist, sich darauf einzulassen. Liebe zu leben, als eine Beziehung zu leben, wo ich mich ganz investiere. Du wirst es in der Freundschaft lernen müssen. Wenn du es da nicht lernst, ich sage es anders, ich sage so, heirate niemanden, und ich meine das so, wie ich sage, heirate niemanden, der Geheimnisse hat, unaufrichtig ist, merkwürdig, kühl, distanziert wirkt oder sich nicht öffnet. Tu es einfach nicht. So jemand kann nicht lieben. Und wenn du sagst, oh, jetzt hast du mich eigentlich gut beschrieben, dann such dir einen guten Seelsorger. Das kann kein Jugendtag leisten und wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mal ein guter Jugendmitarbeiter. Such dir wirklich einen guten Seelsorger. Und sprich mit ihm dein Leben durch. Was das gemacht hat, wo das herkommt, dass du sagst, ich bin so ein Beziehungstyp, der die Entscheidung getroffen hat, mir tut keiner mehr weh. Ich lasse mich nie wieder drauf ein. Ich habe sowas gehabt. Ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich Missbrauch erlebt habe und ich musste das lernen. Und ich kann dir sagen, es ist das Beste, was man lernen kann, fähig zu werden, sich wieder zu verschenken und sich ganz auf einen anderen einzulassen. Auch auf die Gefahr hin, dass man verletzt wird. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Ich mag dieses Bild von Sulamit, die Lilie ist und er ist der junge Hirsch. Und sie sagt nicht, ich habe dich zum Fressen gern, sondern ich habe dich zum Gefressenwerden gern. Mag das. Und dann heißt es, wenn der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen. Und jetzt habe ich hier etwas, was in vielen Übersetzungen anders beschrieben wird. Manchmal heißt es dann an der Stelle, wende dich her. Es geht nur um dieses kleine Wörtchen. Ich habe übersetzt mit wende dich weg. Kannst du in meinem Skript sehen, warum ich das so übersetzt habe, hat damit zu tun, dass die gleiche Formulierung überall anders im Alten Testament immer ein Wegwenden ist. und kein Hinwenden hat damit zu tun, dass es der Parallelstelle in Hohelied 8 besser entspricht. Und die nächste Szene im Hohelied ist ja eine, wo sie alleine ist. Also er hat sich weggewandt. Aber jetzt zurück. Wenn der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, es wird spät abends, ja, also sind irgendwie spazieren gegangen, die Sonne geht unter und sie sagt zu ihm etwas: Schatz, es wird Zeit, dass du gehst. Und man könnte an der Stelle fast drüber lesen, aber deutlich ist, es gibt vor der Hochzeitsnacht im Hohelied kein Ausprobieren. Die Zeit vor der Ehe ist eine Zeit, wo sich Sinnlichkeit und Schutz, Begehren und Warten die Waage halten. Und er, der Mann, ist derjenige, der sich wegschicken lässt. Und die Frau ist die, die ihn wegschickt. Ein Tipp an alle verliebten Jungs: Heirate die Frau, die dich nicht ranlässt. Nochmal, heirate die Frau, die dich nicht ranlässt, die dir dabei hilft, so dieses überschäumende Testosteron irgendwie in den Griff zu kriegen. Wenn sie dich in dieser kritischen Phase unterstützt, und ich schlage euch vor, ihr lieben Frauen, dass ihr es richtig macht, das Unterstützen. Scheuert ihm eine, sagt ihm deutlich: Ich will keine Memme, ich will keinen Stier, der mich bespringt, sondern einen wirklichen Mann, ich will einen richtigen Mann haben, ja, nicht sowas. Also setzt ihm ein klares Stoppschild. Wenn ihr das macht, wenn ihr in der richtigen Situation, wo der Mann schon lange nicht mehr denken kann, weil er lange kein Blut mehr im Hirn hat, das ist woanders, wenn ihr in diesem Moment, ihr, die ihr von euren Erregungskurven noch lange denken könnt, wenn ihr da den Mund aufmacht und wenn ihr sagt: Schatz, jetzt ist Schluss. An der Stelle, jetzt ist wirklich Schluss, das geht zu weit. Das wollen wir nicht. Und wenn ihr uns wegschickt, dann wollt ihr Frauen mehr sein als ein Betthupferl. Dann wollt ihr eine Partnerin sein. Dann seid ihr diejenigen, die helfen, wo wir schwach sind. Und deswegen auch ein Tipp an verliebte Mädchen: Begreift diese Gelegenheit, wo du merkst, er hat sich schon nicht mehr so richtig im Griff. Ja? Begreift diese Gelegenheit als Chance. Versucht, diejenige zu sein, die die Schwäche des Freundes einfach ausgleicht. Er ist schwach. Ja? Glaub nicht, dass er in dem... Er ist wirklich blutleer. Das ist schwierig mit uns Männern an so einer Stelle. Ja? Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Es ist halt einfach so. Ja? Bei uns ist Erregungskurve so: Nix, bumm, alles. So ungefähr, dieses Bumm dauert ungefähr so 8 Sekunden. Ja, so. Und ihr merkt schon, ja, wenn ihr etwa so lauft, ja, oder noch ein bisschen flacher am Anfang, ihr habt lange eine Chance, für uns eine wirkliche Hilfe zu sein, eine wirkliche Unterstützung. Und das ist das, was sie tut. Und wenn ihr das Hohelied weiterlest, dann freut er sich in Hohelied 8 rückblickend noch über die Situation. Er freut sich also quasi, übersetzt in unsere Zeit, noch bei seiner Silberhochzeit darüber, dass er an seiner Seite eine wirkliche Frau hat, eine Partnerin hat, eine, die Verantwortung übernimmt, die weiß, wo sie stark sein muss und für diese Stärke, für das Reich Gottes steht. Oder, ihr mögt dieses Lied ja auch, ja, für den König. Wo wir für den König stehen und sagen: Hier muss ich einfach Frau stehen, weil Mann gerade auch steht, aber anders. So, und damit er an der Stelle jetzt nicht glaubt, sie mag ihn nicht mehr, sagt sie schon nochmal: Mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Sie macht ihm schon deutlich: Du, ich schicke dich jetzt nicht weg, weil du mir nicht mehr der junge Hirsch und die Gazelle und all das Liebenswerte bist, sondern ich schicke dich weg, weil du das bist. Weil ich jetzt hier für unsere Beziehung Verantwortung übernehme. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir zutiefst lernen müssen. Ihr lieben Frauen, bitte heiratet keinen Jungen, der euch bedrängt, der Sex haben will, wenn ihr euch nach zärtlichen Worten oder einem Spaziergang oder einem Liebesbrief sehnt, der nur irgendwie ich-süchtig seinen Spaß haben will. Finger weg. Generationen von Frauen glauben in diesem Moment: Haha, wenn ich ihn erst mal habe, dann nach der Hochzeit, dann kriege ich ihn schon hin. Ja? Vorher ist er sicherlich ein bisschen komisch, ja, aber danach biege ich ihn mir zurecht. Es wird nicht funktionieren, das ist ein Mythos. Wenn du den Falschen heiratest, jemanden, der dich als Trophäe, aber nicht als Persönlichkeit achtet, jemand, der noch nicht einmal in der Freundschaftsphase so viel Verantwortung für sich übernommen hat, dass er sich hat wegschicken lassen, dann wirst du jahrzehntelang morgens aufwachen, im Doppelbett neben dich schauen und dir eine Frage stellen. Warum? Und die Frage ist, ob du das willst. Ob du sagst, ja, das ist schön. Ja, ich möchte ein Leben lang damit zubringen, mir morgens zu fragen, warum ich den eigentlich geheiratet habe, was mich damals eigentlich gerissen hat. Merkt euch das. Also nochmal die Punkte, ihr könnt das ja alles noch nachlesen. Lektion 1, wir lernen in der Freundschaftsphase Rücksichtnahme. Und natürlich, die Taube kommt ja irgendwann auch aus ihrem Versteck raus. Du darfst auch lernen, ein bisschen mutiger zu werden, dich einzuladen, mal über deinen Schatten zu springen. Dieses Aufeinanderzugehen. Wo bin ich für die Beziehung ein Problem? Dann lernen wir die Sprache der Bewunderung. Miteinander zu reden, sodass alle anderen denken, boah, was haben die denn da? Und da darf man auch mal, das klingt ein bisschen komisch, aber da darf man auch mal ein Gedichteband aufschlagen. Man darf sich sogar mal Gedichte vorlesen. Ja? Also es ist alles nicht gleich Sünde, ja? Oder nicht gleich unmännlich. Wir lernen einen realistischen Umgang mit anstehenden Problemen. Wir holen uns Hilfe, und zwar rechtzeitig. Liebe verschenkt sich. Wir lernen einen selbstlosen Umgang mit dem anderen. Und Liebe übernimmt Verantwortung. Wir werden ein Team, was für das Reich Gottes kämpft, wo jeder mit seinen Gaben und Begabungen sich einbringt und jeder seine Grenzen akzeptiert und dann sagt, hey, schön, danke, dass du mich hier ergänzt. Wir werden wirklich schon, soweit das möglich ist, wir werden schon eins. Wir helfen einander schon. Das ist das, was man lernen muss vor der eigentlichen Hochzeit. Und das Neue Testament kennt das natürlich ähnlich. Da finden wir dann 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ich nehme mal an, der Text ist euch vertrauter als Hohelied 2. Deswegen fliege ich da nur mal kurz drüber. Irgendjemand müsste mir sagen, wann meine Predigtzeit vorbei ist, weil ich habe gerade komplett, kann mir mal jemand eine Uhrzeit sagen? Also ich weiß, wie spät es ist, weil deine Uhr ist. Wann muss ich fertig sein? Das sag nicht. Ich hab mein Rekord liegt bei 147 Minuten. Sag mir bitte. Sag mir eine Uhrzeit. Okay, gut. 10 Minuten. Also 1. Thessalonicher 4 finden wir einen ganz ähnlichen Gedankengang. Da schreibt Paulus, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und er spricht wieder über diese Frage, wie kriege ich eine Frau? Wie kriege ich einen Mann? Regel 1, Heiligung ist unverhandelbar. Der Weg dahin muss Gott gefallen. Und deswegen sagt er in Vers 4, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, das ist die eigene Frau, der eigene Mann, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Auf dem Weg Richtung Standesamt gilt Heiligkeit, das heißt, die Zeit vor der Ehe hält sich an Gottes Regeln, das ist Heiligkeit, und Ehrbarkeit. Ehrlich gesagt, wir Prediger haben schon genug schlechte Beispiele. Wir bräuchten ein paar gute. Insofern, die Zeit vor der Ehe ist ein Vorbild für die Zuschauer. Werdet einfach so, dass man euch ausnahmsweise mal verwenden kann als gutes Vorbild. Dass man sagen kann, so wie die, das wäre gut. Dann heißt es in Vers 5, nicht in lustvoller Leidenschaft wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wir merken, es ist ein Unterschied, ob du Christ bist oder Heide. Es wird auch an der Stelle sehr schnell deutlich, ob du Christ bist oder Heide. Ob du getrieben bist von dem, was der Geist Gottes in dir an Impulsen weckt. Ob du bereit bist, dich auf die Gedanken Gottes einzulassen und zu sagen, ja, das möchte ich, es soll in Heiligkeit passieren. Oder ob du sagst, ja, so dieses, ja, wenn es erstmal blubbert, ja, ja, dann schaltet irgendwie alles aus. Ja. So dieses nicht anders können als das, was die Lust in einem hervorbringt. Jakobusbrief heißt es mal über die Lust, dass wenn die Lust, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Es ist ja gut, dass du Lust hast. Du darfst sie am Herrn haben. Du darfst sie an deiner Ehefrau haben. Aber es gibt so manche Aspekte der Lust, die sind einfach nicht so hilfreich. Und darum geht es hier. Nicht in lustvoller Leidenschaft. Nicht dieses Triebgesteuerte, wo es eigentlich nur darum um Triebbefriedigung geht. Wo es nicht mehr darum geht, was ist richtig, was ist jetzt dran, was ist weise, was ist von Gott gewollt. Und da passieren dann solche Dinge. Regel 4, die Zeit vor der Ehe hält sich von sexuellen Entgleisungen fern, ja, nicht in Leidenschaft der Lust. Da passieren dann Dinge wie Petting. Entschuldigt, wenn ich das mal so von vorne sage, aber Hesekiel 23, Vers 8 wird beschrieben, wo Unzucht anfängt. Da, wo einer Busengrabscher wird. Busengrabscher sind Unzüchtige, okay? Da fängt's an. Was soll ich machen? Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht, es ist einfach nur die Stelle, die da steht. Aufdecken des Schambereichs. Das ist die beste Stelle für mich zum Thema Pornografie. Lernt Bibelverse, damit ihr nicht vergesst, was in der Bibel steht. Lernt diese Stellen, die hier sind, von mir aus alle auswendig, damit ihr wisst, was Gott denkt, dass in dem Moment der Versuchung ihr euch hinstellen könnt, wie Jesus, und sagen könnt, es steht geschrieben. Weil wenn dich die Lust überkommt, ist das Erste, was aus dir herauskommt, so diese teuflische Einflüsterung, sollte Gott gesagt haben? Und dann musst du wissen, ja, hat er. Und ich weiß auch wo. Ganz wichtig. Und vielleicht auch mal so, dass man nicht immer eine Bibel braucht dazu, sondern dass man sich selber davon überzeugen kann, dass Dinge in der Bibel stehen wie, flieht die Unzucht. Oder bei Habakuk geht es darum, dass Leute andere betrunken machen, um sie dann nackig auszuziehen. Ja, um so ein bisschen anzuschauen, wie die aussehen. Das ist ein ganz fieses Ding. Meine beste Stelle gegen Pornografie. Wenn du ein Mann bist und keinen Pornofilter hast, installiere ihn heute Abend, weil du bist einfach nur lebensmüde. Entschuldige, ich hoffe, dass jeder hier einen hat. Wenn nicht, mach es einfach. Nur just for fun. Nur für mich, okay? Einfach nur, damit du ihn drauf hast. Und gib deiner Mutter das Passwort. Also mir ist egal, was du installierst. Ich gebe dir einen Vorschlag, das heißt K9 Protection. Ist kostenlos, runterladen, installieren, fertig. Ja, ist ganz einfach. Wenn du es noch nicht hast, mach es heute Abend. Ich glaube dir nicht, dass du kein Problem hast. Ich glaube dir einfach nicht. Ich würde sagen, von 1000 Jungs hat einer kein Problem. Und 999 denken, dass es ohne Schutzprogramm geht. Es stimmt aber nicht. Also, Aufdecken des Schambereichs. Das ist die Geschichte mit Noah. Noah ist besoffen, liegt im Zelt. Der eine Sohn kommt rein und sagt, wie sieht denn Papa da aus? Ja, holt die anderen dazu. Ja? Ja, aber da ist die Geschichte noch nicht vorbei. Bis dahin war es ein Joke. Aber die anderen sind ein bisschen erschrocken, holen sich eine Decke, gehen rückwärts in das Zelt rein, decken ihren Vater zu. Der Vater kommt wieder zu sich, merkt, was passiert ist und verflucht den ersten Sohn. Die Frage ist, ob du unter dem Fluch leben willst oder unter dem Segen Gottes. Klar, alles, was mit Beischlaf zu tun hat. Nochmal, wenn du sagst, ist schon passiert, ja, wir sind da schon viel zu weit gegangen, lad dir mein Material runter. Im Diskussionsforum von dem Crashkurs gibt es hinten eine Frage, was ist, wenn wir zu weit gegangen sind. Das ist nicht die Sünde aller Sünden, wenn man miteinander schläft. Hoffe ich, tue jetzt eher. Es ist keine Aufforderung, es zu tun. Es ist nur nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Tut es trotzdem nicht. Es ist unweise bis zum Abwinken. Ja, aber man kommt danach auch wieder zurecht, man kann das auch wieder in Ordnung bringen. Man kann auch da Buße tun, man kann sogar, wenn man komplett falsch in eine Beziehung reingeschlittert, sogar falsch in eine Ehe reingeschlittert ist, man kann auch später all die Lektionen noch lernen, die ich euch vorgestellt habe. Das geht. Es ist nur unglaublich viel anstrengender. Ja, du musst ja im Nachhinein quasi zum Normalablauf das alles noch dazulernen. Irre. Deswegen macht es einfach vorher. Logisch, die letzten Sachen hier, Vergewaltigung und Nötigung, ist klar. Ja, das kommt einfach nicht in die Tüte. Wir drängeln niemanden zu etwas, was er nicht will, auf keinen Fall. Besuch bei Prostituierten können wir überspringen. Vers 6. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Ja, das ist ganz süß. Ja. Das bedeutet so viel wie, niemand spannt einem anderen seinen Freund oder seine Freundin aus. Nur mal so ganz grundsätzlich, weil es im Text gerade steht. Und dann kommt an dieser Stelle Vers 7. Und bevor ich den vorlese und damit dann Schluss mache, ein abschließender Tipp an alle Pärchen. Es werden ja irgendwelche Pärchen hier sein. Ich möchte euch den Tipp geben, dass ihr angesichts dieser Thematik miteinander diesen Entschluss fasst, zu warten bis zur Hochzeitsnacht. Dass ihr euch gegenseitig dabei helft, ein Nein zu finden zum vorehelichen Sex. Dass ihr miteinander diesen Traum träumt. Wisst ihr, diesen Traum vom ersten Mal. Ihr könnt ihn miteinander träumen. Ihr dürft es einfach noch nicht machen. Und dass ihr sagt, wir wollen dieses Vorbild sein. was anderen den Weg weist. Wir wollen Leute sein, die wirklich an dieser Stelle es richtig machen. Wir wollen das Fundament legen, was tragfähig ist. So wie Jesus das sagt, wir wollen Hörer und Täter des Wortes sein. Und warum? Hier, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen. Es ist nicht unsere Berufung. Es gibt genug Leute, die ihr Leben verpfuschen durch Unzucht und Unreinheit, durch Pornografie und Petting und all diesen, jetzt sage ich es mal, außerhalb der Ehe Dreck. Die eine verkorkste Fantasie, ein kaputtes emotionales Leben besitzen und damit in ihre Beziehungen reinschlittern. Davon gibt es genug. Das ist nicht unsere Berufung. Wir sind dazu tatsächlich berufen, einen heiligen Gegenentwurf zu leben. Ich komme mir manchmal vor wie im Römischen Reich, was so Sexualethik angeht. Ich schaue mir die Fresken an, die in Pompeji gefunden wurden, ja, mit Sexszenen. Also so ein normales Männermagazin ganz harmlos dagegen. Und denke mir, boah, was für eine korrupte Gesellschaft. Und das in einer Zeit, wo Sklavinnen, ja, als Ding auf zwei Beinen für jeden zu haben waren. Überleg dir das. Und wir schlittern genau in so eine Zeit hinein, wo jeder tut, worauf er gerade Lust hat. Und wir sind dazu berufen, ihr seid dazu berufen, einen heiligen Gegenentwurf zu leben, Vorbild zu sein, Glück zu ernten, wo alle ins Unglück schlittern, gegen den Strom zu schwimmen und nicht im Strudel eurer Gefühle unterzugehen. Und hier Vers 8, lasst es ruhig ein bisschen, auch wenn es gruselig sich anhört, lasst es wirken. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen. Wenn du nach Hause gehst und sagst, ach, ich mache das eh alles anders, ja, ich bin die große Ausnahme. Was der sagt, mag für alle gelten, für mich gilt es nicht. Wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen. Ihr verwerft mich nicht, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Die Frage ist, was möchtest du? Und ich möchte abschließend euch eine Geschichte erzählen, die mir über den Weg gelaufen ist. Ich habe mir Rocky 1 angeschaut vor ein paar Jahren. Ich mag die Liebesgeschichte in Rocky 1. Und was ich dann mache, wenn ich mir einen Film anschaue, ich schaue mir einfach das Making-of an. Ich finde das Making-of klasse. Und dann hast du Sylvester Stallone da sitzen und er erzählt, wie es zu Rocky 1 gekommen ist. Er hat selber das Drehbuch geschrieben. Er war völlig blank. Und man hat ihm angeboten, für $300.000 das Drehbuch ihm abzukaufen. Und er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Das Drehbuch kriegt der, der mich die Hauptrolle spielen lässt. Und er war ja No-Name. Ja? Er hatte, glaube ich, einen Sexfilm vorher gedreht. Also er war nicht unbedingt der, wo man sagt, der Star. Und dann wird, jemand macht das. Und es wird, Rocky 1 ist low, low, low budget. 1,1 Millionen Dollar hat der gesamte Film gekostet. Also den Hund, den ihr seht, das ist der Hund von Stallone. Ja. Die Leute, die da sind, das sind seine Freunde. Das ist alles lowest low budget. Und dann passiert Folgendes. Dieser Film wird abgedreht und dann gibt es so eine Vorpremiere mit den ganzen Studiodirektoren. Und die sitzen da so drin, ja, Stallone und Mami vorne. Film läuft, Film ist fertig. Alle gehen raus, keiner klatscht. Stallone und seine Mutter bleiben am Ende zurück in dem Film, Vorführraum. Und er sagt zu ihr, tja Mami, das war's wohl. Und dann gehen die halt als Letzte auch raus. Und sie gehen raus und sie gehen runter. Und dann beschreibt er das so, und dann kamen wir am ersten Stock an und da war eine Balustrade und wir schauten runter. Und unten standen die ganzen Studiodirektoren und wir haben geklatscht. 1976 wird der Film Rocky 1 der absolute Überraschungserfolg. Nominiert für 10 Oscars, gewinnt er besten Film, beste Regie, besten Schnitt. Stallone wird über Nacht zum Star. Die entscheidende Frage ist, wer klatscht am Ende? Die Frage ist nicht, ob heute jemand über den Traum, den du hast, ob er den toll findet. Das spielt nicht die Rolle. Es ist nicht die Frage, ob die Welt dir mit deiner Lebenseinstellung heute applaudiert. Die einzig entscheidende Frage ist, wenn du hier abtrittst, wenn dein Film zu Ende gedreht ist, wenn am Ende der, um den es wirklich geht, dir begegnet, wenn du das erste Mal von Angesicht zu Angesicht Jesus begegnest, ob Jesus zu dir kommt Das hast du wirklich gut gemacht. Du bist mein guter und treuer Knecht. Das ist entscheidend. Und deswegen wagt es, einen Traum zu träumen, ein Leben zu leben, für diesen Jesus, für den König, alles auf eine Karte zu setzen. Hier auf der Erde das bisschen Glück abzugreifen, was Gott sich gedacht hat in einer leidenschaftlichen Ehe und in alle Ewigkeit den Applaus des einen zu genießen, für den ihr lebt. Das wünsche ich euch.